DW Menschen und Märkte.
Bankenstresstest und Bilanzcheck. Worum geht es? Und Altersvorsorge. Erschreckende Fakten im Vermögensbarometer. Das sind zwei unserer Themen im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Klaus Ulrich. Auch heute berichten wir wieder über den Bankenstresstest, dessen Ergebnisse am kommenden Sonntag verkündet werden. Es geht im weitesten Sinne darum, zumindest etwas Licht in das Dunkel der Bankgeschäfte zu bringen. Was wir sonst noch vom Bankenstresstest erwarten können, dieser Frage ist Eske Hicke nachgegangen.
Eigentlich ist es kaum zu begreifen. Aber 6 Jahre nach dem Höhepunkt der Finanzkrise gibt es in Europa immer noch Banken, die zu groß sind und zu vernetzt mit anderen Banken, als dass man sie pleite gehen lassen dürfte. Außerdem sind die Banken noch immer kaum zu durchschauen. Zum Beispiel kann niemand genau sagen, wie viele faule Wertpapiere in den Bilanzen der Banken versteckt sind. An diesen Problemen hat die Politik bislang kaum etwas geändert. Aber zumindest etwas transparenter sollen die Banken nun werden. Die Europäische Zentralbank soll die wichtigsten Banken der Eurozone kontrollieren. Und mit dieser länderübergreifenden Kontrolle sind große Hoffnungen verbunden. Sabine Lautenschläger, Bankenaufseherin bei der EZB.
Wir haben die Chance, aufzuräumen, und diese Chance sollten wir nutzen.
Aufräumen, das heißt, die EZB will zumindest etwas Licht in das Dunkel der Bankgeschäfte bringen. Deshalb hat sie die Institute in diesem Jahr nicht nur einem Stresstest unterzogen, sie hat vorher auch die Bankbilanzen durchleuchtet. In Deutschland koordiniert dies unter anderem die Bundesbank, Bundesbankvorstand Andreas Dombrät.
Ich glaube, dass wir die Banken damit auch derart einem Stress aussetzen, dass wir eine Glaubwürdigkeit erzielen im Markt, dass man auf die Ergebnisse auch fußen kann und einen guten Überblick über die Banken bekommt.
In den vergangenen Jahren gab es bereits mehrere Stresstests. Die stellten sich aber als zu lasch heraus. Dieser Stresstest mit Bilanzcheck soll nun härter sein als seine Vorgänger.
Wir wollen hier keinen Eindruck erwecken. Wir hätten jedes einzelne Risiko gesehen und jedes einzelne Risiko geprüft und auch abgestellt. Wir wollen aber durchaus den Eindruck erwecken, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe gemacht haben, mit einem sehr feingliedrigen Kamm durch die Probleme gegangen zu sein. Und ich glaube, dass wir sie in den allermeisten Fällen gefunden haben.
Nicht alle Beobachter sind so optimistisch. So gab es im Vorfeld immer wieder Zweifel an den Methoden der EZB und daran, ob sie überhaupt genug Personal hat, den Test durchzuführen. In Deutschland waren in den letzten Monaten rund 1700 Wirtschaftsprüfer im Auftrag der EZB bei den Banken unterwegs, um Daten zu sammeln und auszuwerten. Hinzu kamen mehrere hundert Aufsichtsbeamte. Im Bilanzcheck haben sie sich kritische Geschäfte der Banken angeschaut, zum Beispiel Kredite, die in einer Krise womöglich nicht zurückgezahlt werden. Und genau ein solches Krisenszenario hat dann der nachfolgende Stresstest simuliert. Bankenaufseher Andreas Dombrät.
Das Szenario ist ja zum Beispiel ein Anstieg der Zinsen. Und wenn Sie einen Zinsanstieg haben, haben Sie meistens Verwerfungen in den Immobilienmärkten. Deshalb würden Sie sich natürlich sehr genau Immobilienkredite, insbesondere nicht Wohnimmobilienkredite, sondern insbesondere auch andere große institutionelle Immobilienkredite sehr genau anschauen. Eine hundertprozentige Kontrolle gibt es nicht.
Die EZB schaut beim Stresstest ganz besonders auf das Eigenkapital der Banken. Denn mit dem können die Banken in einer Krise Verluste ausgleichen. Das Eigenkapital gilt deshalb als Risikopuffer der Banken. Und es soll, zumindest ein wenig, auch das Problem der viel zu großen Banken mildern. Kritiker meinen allerdings, dass die Vorgaben bei weitem nicht ausreichen. Hat eine Bank zu wenig Eigenkapital, um das Krisenszenario der EZB zu überstehen, dann muss die Bank ihr Eigenkapital aufstocken. Viele Banken haben das schon vor dem Stresstest getan. Im Notfall müsste der Steuerzahler einspringen. Bankenkritiker Martin Hellwig, Leiter des Max-Planck-Instituts für Gemeinschaftsgüter in Bonn, zweifelt grundsätzlich am Erfolg der Stresstests und Bilanzprüfung.
Der Check jetzt kann allenfalls stichprobenartig Informationen geben. Gleichzeitig, wenn das jetzt gemacht wird, ist das ein deutlicher Fortschritt gegenüber der Inaktivität der letzten Jahre.
Diese Kritik geht an die nationalen Bankaufsichtsbehörden der Euro-Länder, die bisher jeweils für ihre nationalen Banken zuständig waren. Und dabei, so vermutet man, im Zweifelsfall auch mal beide Augen zugedrückt haben, wenn es Probleme gab. Denn jede Bankpleite bringt die jeweilige Regierung in Bedrängnis. So etwas soll es mit der europäischen Bankenaufsicht der EZB nicht mehr geben. Ob das tatsächlich gelingt, das muss sich zeigen.
Eske Hicken versuchte zu ergründen, was der Bankenstresstest bringen soll. Aldi und Lidl machen sich zunehmend auch in Großbritannien breit und damit den etablierten Supermarktketten das Leben schwer, gerade dem britischen Marktführer Tesco. Der Konzern hat seit kurzem einen neuen Chef und auch einen Bilanzskandal. Außerdem fallen die heute veröffentlichten Unternehmensergebnisse erneut ernüchternd aus.
Tesco. Every little helps.
Every little helps. Das ist der Werbespruch von Tesco. Etwas nachgeholfen haben auch die Buchhalter. 263 Millionen Pfund zu hoch, setzten sie den Gewinn im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres an. Einnahmen wurden offenbar vorgezogen, Kosten verschoben. 8 Manager sind deswegen bereits suspendiert und jetzt hat Tesco-Chairman Richard Broadbent seinen Rücktritt angekündigt. Sein Job ist vergleichbar dem eines deutschen Aufsichtsratsvorsitzenden. Einzelhandelsanalyst Dave McCarthy von der Bank HSBC gibt ihm eine Mitschuld an der Misere.
Vor etwa 6 Jahren hat Tesco den falschen Weg eingeschlagen. Man wollte nur noch die Erwartungen der Finanzmärkte erfüllen und nicht mehr die Erwartungen der Konsumenten.
Deshalb werde es auch 6 Jahre dauern und 3 Milliarden Pfund kosten, Tesco wieder auf die richtige Spur zu bringen, prophezeit McCarthy und empfiehlt dem neuen Chef Dave Lewis, der seit September im Amt ist, folgendes Rezept. Runter mit den Preisen, mehr Mitarbeiter vor Ort, weniger in der Verwaltung. In den 6 Monaten bis August ist der Tesco-Umsatz um 4,4% gefallen und der Gewinn vor Steuern sogar um mehr als 90% auf nur noch 112 Millionen Pfund. Branchenkenner Jasper Lawler.
Der Aktienkurs ist seit Jahresanfang um 50% gefallen, denn die großen Ketten und Tesco als Nummer 1 ganz besonders haben einfach nicht mehr das passende Geschäftsmodell und deshalb sinken ihre Umsätze.
Noch ist Tesco Marktführer mit knapp 30% Marktanteil, doch der sinkt stetig. Die Konkurrenz nimmt Tesco von oben und von unten in die Zange. Wer es sich leisten kann, kauft bei Waitrose oder Marks & Spencer ein. Und wer auf jeden Pence und jedes Pfund achten muss, der geht zu Aldi und Lidl. Immer mehr Briten entscheiden sich für die deutschen Discounter. So wie diese Frau, die ihren Aldi liebt.
Aldis are wonderful. You get a great variety of stuff and they change almost every week, so you don't get bored.
Die Auswahl stimme, die Waren seien günstig und durch das wöchentlich wechselnde Angebot werde der Einkauf nicht langweilig, lobt sie. Die Umsätze von Aldi und Lidl in Großbritannien sind zuletzt zweistellig gewachsen. Und darauf müssen die Tesco-Manager reagieren, sagt Markenexpertin Rita Clifton.
Sie müssen klar machen, wofür die Marke Tesco steht. Sie müssen ihre Märkte modernisieren, sie müssen wieder innovativ sein. Sie müssen das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen und das ihrer Mitarbeiter.
Im wichtigen Weihnachtsquartal hofft Tesco auf wieder steigende Umsätze, um anzuknüpfen an bessere Zeiten. Das Unternehmen hat eine lange Tradition. 1919 eröffnete Firmengründer Jack Cohen, Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen, im Londoner East End seinen ersten Marktstand. Fast 100 Jahre danach muss der neue Boss Dave Lewis Tesco neu erfinden.
Stephanie Pieper über die Situation der britischen Supermarktkette Tesco. Wie steht es eigentlich um die Finanzen der Deutschen in Zeiten niedriger Zinsen? Diese Frage hat der Sparkassen- und Giroverband im jährlichen Vermögensbarometer untersucht. Heute wurde die Studie in Berlin vorgestellt und vieles klang beunruhigend.
Mehr als jeder 6. Deutsche kann nicht mehr für das Alter vorsorgen. Das ist das Ergebnis des Vermögensbarometers 2014, das heute in Berlin vom Sparkassen- und Giroverband vorgestellt wurde. Damit steige zum wiederholten Male der Anteil derer, die nicht sparen können, weil ihnen die finanziellen Mittel dazu fehlten. Wir erleben eine Erosion der Sparkultur, warnt Verbandspräsident Georg Fahrenschon. Die niedrigen Zinsen im Euroraum täten ihr Übriges.
Große Sorge macht mir, dass die sehr niedrige Zinssituation in Europa offensichtlich einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass immer weniger Menschen Vermögensbildung betreiben und Zukunftsvorsorge betreiben. Wenn die gesamtwirtschaftliche Sparquote weiter zurückgeht, dann tut sich eine Lücke aus, die alle betreffen wird.
Zudem würden Sparer mit niedrigem Einkommen und wenig Vermögen durch die Niedrigzinsphase doppelt bestraft. Sie könnten ihr Vermögen nicht so einfach über verschiedene Anlageformen auch mit höheren Renditen und Risiko streuen.
Die oberen Einkommensklassen können natürlich, weil sie auch in flexibleren Anlageprodukten investiert sind, besser mit niedrigen Zinssituationen umgehen. Und insoweit geht die Schere zwischen Reich und Arm an dieser Stelle weiter auf.
Und nicht nur der Anteil der Sparer sinkt, sondern auch das Sparvolumen. Nur noch 4 von 10 Deutschen legen mehr als 50 Euro im Monat an. 2013 war es immerhin noch knapp die Hälfte. Das Vermögensbarometer weise auf zunehmenden Fatalismus hin. Bei den unter 30-Jährigen verzichte inzwischen die Hälfte aufs Sparen. Im vergangenen Jahr war es noch ein Viertel. Und das, obwohl die Jungen überzeugt seien, dass ihre gesetzliche Rente allein nicht reichen werde.
Und wenn die Hälfte der jungen Generation lieber Geld ausgibt, als zum jetzigen Zeitpunkt schon anzufangen, sich um die private Altersvorsorge zu kümmern, während wir alle gemeinsam wissen, dass das gesetzliche Rentensystem das nicht alleine tragen kann, dann ist das ein alarmierendes Signal.
Insgesamt werde aufgrund dieser Entwicklung die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland weiter wachsen, prognostiziert Georg Fahrend schon. Er fordert deshalb, dass der Staat den Sparern stärker unter die Arme greifen sollte.
Nämlich die Riester-Förderung einerseits, also die Entwicklung einer privaten Altersvorsorgung staatlich gefördert, aber auch die klassischen vermögenswirksamen Leistungen. Und auf jeden Fall müssen die Grenzwerte, die seit 15 Jahren unverändert sind, angepasst werden.
Denn auch wer sparen kann, macht sich Sorgen. Mehr als jeder fünfte Deutsche ist sich unsicher, ob seine Vorsorge für das Alter ausreichend ist.
Keine angenehmen Aussichten beim Thema Altersvorsorge. Markus Fischer war das. Neues vom Chauffeurdienst Uber. Der ist drauf und dran, die Taxibranche umzukrempeln. Mit niedrigen Preisen, Taxiruf per App und Fahrern, die fast alles tun, um von ihren Kunden eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen. Klar, denn wer im Schnitt nur 4 Sterne hat, dem droht bei Uber der Rausschmiss. Und Trinkgeld? Nicht nötig, sagt der Uber-Chef. Was kundenfreundlich klingt, reibt die Fahrer zunehmend auf. Manche klagen, ihr Verdienst liege unter Mindestlohn. In verschiedenen Städten der USA haben sich unzufriedene Uber-Fahrer nun vor den Uber-Niederlassungen zu Protesten versammelt, auch in Los Angeles.
We're the drivers, we provide this service, am I right?
Yeah!
They're nothing without us, it's only an app.
Ohne die Fahrer sei Uber kein Fahrdienst, sondern nur eine App, ruft Sally O'Sullivan ins Megafon. Mittwochmittag in Los Angeles. Etwa 50 Uber-Fahrer, fast ausschließlich Männer, haben sich vor der örtlichen Niederlassung des Fahrdienstes versammelt. Auf ihren Transparenten stehen ihre Forderungen. Sie wollen mehr verdienen als den gesetzlichen Mindestlohn in den USA von umgerechnet 5,73 Euro die Stunde. Voriges Jahr hatten sie noch 2,20 Dollar pro Meile bekommen, heute nur noch 1,10 Dollar. Und statt früher 5% behält Uber nun 20% für sich. Garth ist 33 Jahre alt, seit Mitte Mai fährt er für Uber. Seinen Bürojob hat er dafür an den Nagel gehängt.
It was really good when I started. They had good incentives and they were offering, you know, a reasonable wage.
Als ich anfing, lief es sehr gut. Gute Anreize, ein vernünftiger Verdienst. Aber jetzt senken sie ständig die Gebühren und damit unsere Einnahmen. Und gleichzeitig macht Uber jede Menge Geld. Aber es gibt viele andere Firmen, die auch erfolgreich sind, Tesla und Google, die bescheißen ihre Mitarbeiter auch nicht.
I mean, tons of companies, very successful. Tesla, Google, they're not screwing the workers.
20% of Uber, that's 88 cents, right?
Einer der Fahrer rechnet vor, dass er für 90 Dollar Tagesverdienst 15 Stunden fahren muss. Ein Stundenlohn von umgerechnet 4,75 Euro. Als besonders unfair empfinden die Fahrer das Bewertungssystem von Uber, bei dem die Kunden ihnen in der Smartphone-App nach der Fahrt zwischen 1 und 5 Sternen geben. Das Problem? Nur die am besten bewerteten Fahrer bleiben im System. Die Fahrer sagen, schon wer auf einen Schnitt von nur 4 Sternen komme, den werfe Uber raus. Fahrer Sally O'Sullivan stellt die rhetorische Frage, wie viele Fahrgäste eigentlich wüssten, dass sie mit einer Bewertung von weniger als 5 Sternen Uber den Auftrag gäben, den Fahrer zu feuern.
How many passengers out there know that if they give you less than 5 stars, they're telling Uber to
Die Aussage von Uber-Chef Travis Kalanick, dass Uber-Fahrer sich mehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuten als über ein Trinkgeld, wirkt deshalb auf viele hier recht zynisch. Dessen ungeachtet ist Uber ein Liebling der Investoren. Bei der letzten Finanzierungsrunde bewerteten sie die Firma mit umgerechnet mehr als 14 Milliarden Euro. Inzwischen ist Uber nach eigenen Angaben in 200 Städten und 45 Ländern aktiv. Auf die Proteste der Fahrer reagiert das Management bislang nicht. Das habe er auch gar nicht erwartet, sagt Garth. Wir werden sie mit der Protestaktion nicht umstimmen, aber wenn das hier in den Nachrichten kommt, dann erfahren die Kunden, wie Uber mit seinen Mitarbeitern umgeht. Sowas ist den Leuten wichtig, wie beim Fairtrade-Café. Die Leute interessieren sich dafür, wenn andere ausgebeutet werden. Nach einer knappen Stunde ist die Protestaktion vorbei. Die Fahrer steigen wieder in ihre Autos und klinken sich in ihre Uber-App ein. Schließlich ist auch für sie Zeit Geld. Wenn auch bei Uber nicht sehr viel Geld.
Wolfgang Stuflesser berichtete aus Los Angeles. Soweit Menschen und Märkte, der Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.